Ja, vielen Dank, Leonie, für deine einführenden Worte. Gott hat das große Aber gebracht und deshalb haben wir immer wieder Grund, uns zu freuen. Halleluja! Und ich denke und ich hoffe, ihr sitzt zu Hause jetzt beim Kaffee oder im Bett oder wo auch immer und freut euch ein wenig. Das ist jedenfalls mein Ziel für diese Predigt, das ein bisschen Freude zu vermitteln. In der Zeit, die ja wie damals vielleicht nicht ganz so einfach ist. Eine Frau und ein Mann unterhalten sich, als die Frau nach Hause kommt. Und sie meinte zu ihrem Mann, das Auto ist kaputt. Es hat Wasser im Vergaser. Darauf erwidert ihr Mann, Wasser im Vergaser, das kann überhaupt nicht sein. Das ist doch lächerlich. Darauf sagt sie, lieber Mann, doch ich sage dir, Wasser ist im Vergaser. Der Mann wird langsam nervös, du weißt doch noch nicht mal, wo der Vergaser ist, aber gut, ich will mal nachschauen. Wo ist denn das Auto? Im Pool. Lachen ist schön, oder? Und ich hoffe, ihr habt viel Grund, euch zu freuen und zu lachen und ich habe zu Hause von Arno Backhaus lieber Lachen als Tränensäcke. Und vielleicht ist das manchmal ganz gut, so am Morgen so einen Witz zu lesen und einfach zu lachen. Oder ich hoffe, ihr schaut in den Spiegel morgens und ihr seht den netten Typen oder das nette Mädel im Spiegel und sagt, hey, da hast du aber ein echtes Meisterwerk geschaffen. Und schon hast du Grund, dich zu freuen. Es gibt natürlich noch viele andere Gründe, sich zu freuen. Zum Beispiel heute das fantastische Wetter, das man von hier aus der Kapelle draußen sieht. Oder eine Gehaltserhöhung, oder ein schöner Urlaub, oder ein guter Film, oder ein guter Witz, oder ein gutes Buch. Ich weiß nicht, worüber du dich freust oder freuen kannst. Das waren jetzt alles so materielle Dinge, worüber wir uns freuen können. Und auch das ist schon schön, wenn man sich freut über das, was Gott einem an materiellen Dingen schenkt. Eben heute Nachmittag vielleicht mit der Familie einen fantastischen Spaziergang über die Wieler Höhen. Aber es gibt natürlich noch andere Gründe, worüber wir uns freuen können. Zum Beispiel über Gesundheit oder wenn man bei einem Arzt war und der Arzt hatte Verständnis und Ein Gemeindeglied von uns ist mir neulich begegnet auf dem Hackenberg und hat sich gefreut darüber und hat gesagt, Knut, ich bin so glücklich, der Arzt meinte, ich muss nicht operiert werden. Das ist doch schön. Also wir haben großartige Gründe, uns zu freuen. Das Leben kann voller Freude sein. Aber natürlich, manchmal ist es schwierig, so nach oben zu schauen, weil unter dem Strich alles so dunkel und so schwer aussieht. Und darum habe ich mir gedacht, ich möchte euch heute mitnehmen in die 4 Kapitel des Philipperbriefes. Der Philipperbrief ist ein Brief, könnt ihr heute Nachmittag gut lesen, nur 4 Kapitel. Da ist man schnell durch, aber es ist ein Brief voller Emotionen. Da habt ihr zum Beispiel eben die Freude. Ihr habt Rühmen, aber Paulus erzählt auch von Traurigkeit, von Tränen, die er hat. Und auch von Jubel und von Jauchzen. Also in diesem Brief steckt ganz viel drin, worüber man sich freuen kann. Ein paar Gründe. Philipper 1, Vers 3. Paulus freut sich, dass noch andere Geschwister zum Glauben gekommen sind, außer ihm. Das ist ein Grund der Freude. Philipper 1, Vers 18. Er freut sich darüber, wenn das Evangelium, egal wer es macht, weitergetragen wird und andere zum Glauben kommen. Ganz neu, ganz frisch, er freut sich darüber. Philipper 1, Vers 19. Er freut sich am Beistand des Geistes. Philipper 1, Vers 23, er hat Lust, im Himmel zu sein. Philipper 2, Vers 2, er freut sich an Jesus. Philipper 3, Vers 1, er freut sich im Herrn. Philipper 4, Vers 1, er freut sich an der Gemeinschaft, die er hat, auch dort im Gefängnis. Philipper 4, Vers 4, und das ist vielleicht einer der bekanntesten Verse, er freut sich, weil der Herr nahe ist. Und 4, Vers 10, Freude, weil ihm, ganz materielle Freude, weil ihm eine Gemeinde Geld geschickt hat. Jetzt könnte man denken, oh, Paulus, du liegst irgendwo am Strand. Nein, das macht er, liegt nicht. Er sitzt im Gefängnis. Der Brief ist geschrieben zwischen 61 und 63 nach Christus. Entweder aus Rom, Caesarea oder Ephesus, das ist auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass damals die Gefängnisse ziemlich unkomfortabel waren, schrecklich waren. Trotzdem freut er sich. Trotzdem schafft es Paulus, im Gefängnis zu sitzen und sich zu freuen. Also er hat es geschafft, mit Jesus, mit der Kraft des Geistes, nicht auf die Dinge zu schauen, die schwierig sind. Eben die Gefängnismauern, das karge Essen, die Kälte, was weiß ich. Sondern er hat es geschafft, auf Jesus zu schauen, nach oben zu schauen. Irgendwie hat er es gepackt. Und ich glaube, dass er uns versucht mitzunehmen, auf seinen Weg Freude zu empfinden. Also wenn wir heute Nachmittag jemanden im Gefängnis besuchen würden und wir würden so auf ihn zukommen, in diese Besucherzelle, der Ort, wo man die Leute besuchen kann, dann erwartest du vielleicht, oh Mann, die Frau oder der Mann, der kommt jetzt ganz traurig mir entgegen. Aber was würdest du denken, wenn dir jemand mit offenen Armen im Gefängnis entgegenläuft und sagt, hey, freu dich, der Herr ist nah. Entweder wahrscheinlich würde man denken, der hat irgendwie Drogen genommen oder keine Ahnung, aber er freut sich, obwohl er im Gefängnis eben auch Traurigkeit erlebt. Philipper 2, Vers 28. Ich bin betrübt. Sorgt euch um mich, damit ich nicht Traurigkeit über Traurigkeit habe. Also Paulus kennt das. Diese Traurigkeit, wenn man auf die Dinge schaut, die nicht so gut sind. Wenn man auf die dunklen Seiten schaut. Philipper 4, 4 und 5. Freut euch alle Zeit im Herrn. Wiederum will ich sagen, freut euch. Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden, denn der Herr ist nahe. Wann sollen wir uns freuen? Im Urlaub? Wenn wir ein tolles Geschenk erhalten? Wenn wir eine Gehaltserhöhung bekommen? Nein, alle Zeit. Und alle Zeit meint immer. Und immer ist alle Zeit. Also wir sollen uns dauernd freuen. Vielleicht nicht immer ein Lächeln haben, aber im Herzen eine tiefe Freude haben. Denn, das sagt Paulus, der Herr ist nah. Dieses Nahe, der Herr ist nahe, kann man zeitlich und kann man auch örtlich verstehen. Das erste ist das Zeitliche. Paulus rechnet damit, dass Jesus bald wiederkommt. Und deshalb schaut er im Gefängnis nach oben. 10 Jahre vorher hat er aus Korinth den ersten Thessalonicher Brief geschrieben und da hat er erzählt, wie das sein wird, wenn der Herr wiederkommt. Und er schreibt, der Herr wird beim Schall der Posaune aus den Himmeln, aus den Wolken herabkommen. Also wo schaut Paulus hin? Nach oben, denn er rechnet damit, dass Jesus von oben wiederkommt. Also schaut er nach oben, ist ja logisch, wo soll er sonst hinschauen? Paulus hat also, obwohl er die Gefängnismauern erlebt, obwohl es schwierig ist für ihn, hat er den Blick nach oben, na? Wann kommt denn Jesus endlich? Und das ist für ihn eine Freude. Der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe. Sein Blick geht nach oben. Maranatha, 1. Korinther 16. Unser Herr komme bald. Ich habe mich gefragt, wie sieht das so in meinem Leben aus mit unser Herr komme bald? Ich weiß jetzt nicht, wie alt ihr seid. Leonie kennt das Lied, oder kennst du noch Manfred Siebald? Kennt einer von euch fünf? Ja, also unsere Generation, ja? Manfred Siebald, der alte Liedermacher. Der hat mal ein Lied geschrieben und da steht folgende Strophe. Wir sagen laut, unser Herr komme bald und denken leis, aber jetzt noch nicht. Wir singen laut, unser Maranatha, unser Herr komme bald, aber denken leise, ach, jetzt aber noch nicht. Warum denken wir das? Wir denken das, weil wir noch so viel erleben wollen, weil wir noch so viel andere Gründe haben, denken wir, worüber wir uns freuen können. Und deshalb sagen wir, na ja, Jesus, wenn du wiederkommst, dann sind ja die anderen Freuden weg. Und wir können uns nicht vorstellen, dass die Freude bei Jesus viel, viel gigantischer ist als das, was wir hier an Freude erleben. Aber was in unserem Herzen passiert, ist entscheidend, finde ich. Denn wir nehmen uns selbst die eigentliche Freude weg. Weil die Freuden, die wir denken, dass wir hier noch haben, die vergehen ja alle. Zumindest die materiellen Dinge. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich habe das schon öfter in meinem Leben erlebt, da freut man sich an dem Gedanken, dass man sich bald ein neues Auto kauft. Ich weiß nicht, ob du das schon mal so erlebt hast. Und dann schaust du bei Mobile nach oder eBay Kleinanzeigen und das ist so ein Gefühl, naja, du freust dich praktisch die ganze Zeit oder du gehst zum Autohändler, wenn du ein neues Auto kaufst. Du freust dich so die ganze Zeit, bis in so einer Hochstimmung, bald wirst du das Auto kaufen. Beschäftigst dich damit in Gedanken und die Zeit vergeht. Und irgendwann schlägst du dann zu und hast das Auto und dann merkst du nach 2, 3, 4 Monaten, naja, so ein wirklicher Grund zur Freude ist das ja auch nicht mehr, weil ich habe mich dran gewöhnt und es löst keine Freude mehr in mir aus. Und deshalb denke ich, wenn wir Jesus nicht im Herzen haben, wenn wir nicht darüber nachdenken, dass er nahe ist, dann tun wir uns selbst keinen Gefallen, weil wir verpassen dann das Entscheidende und das Wichtigste. Und 1. Petrus 1, da schreibt Petrus, er schreibt einen Brief an auch verfolgte Christen in der Türkei, in der Nordtürkei. Und er möchte ihnen Mut machen, weil er sieht, dass sie etwas Schweres zurzeit erleben. Und dann öffnet er ihnen den Horizont auf den Himmel und sagt dann mit seinen Worten, hey, schaut nach oben, denn das ist der Grund zur Hoffnung. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen betrübt werdet. Darin jubelt ihr. Und dann schreibt er, warum sie jubeln, was der Grund des Jubels ist. Ihr habt eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten und ihr habt ein großartiges Erbe, das unverwelklich ist, das niemals aufhört. Deshalb jubelt. Wann habt ihr denn zuletzt gejubelt, ihr Wieler? Weiß ich nicht, hier in der Gemeinde schon mal gejubelt. Jubeln ist ja noch ein Stück mehr als freuen, oder? Wo tut der Mann jubeln oder wo jubelt der Mann? Im Stadion, geht im Moment nicht, ja, schade. Oder vielleicht zu Hause bei einer Sportübertragung. Da jubeln wir, also wir kennen das Erlebnis schon des Jubelns. Oder, weiß ich, Eishockey oder wo ihr persönlich sonst jubelt. Jubeln, jauchzen ist ein Stück mehr als Freude und ist emotionaler. Und das, wenn du Jubel im Herzen hast, also wenn du so richtig jubelst über etwas, dann ist wirklich dein ganzes Herz voller Jubel. Da ist nichts anderes mehr. Du kannst an nichts anderes mehr denken, als an den Grund zu jubeln. Und das meint hier Petrus und das meint auch Paulus. Der Herr ist nah. Denk darüber nach, wie Jesus ist. Nimm dir Zeit, darüber nachzudenken, wie Jesus ist, damit dein Herz mit ihm, mit dem Jubel erfüllt wird. Denn du hast eine lebendige Hoffnung. Wenn du an Christus glaubst, dann hast du den Himmel vor Augen. Und das ist ein Grund zu jubeln, nicht nur zu freuen. Du hast eine lebendige Hoffnung. Wir wollen nicht abgehoben leben, aber wir wollen abgehoben hoffen. Wir wollen nicht abgehoben leben, aber wir wollen abgehoben hoffen. Denn der Herr ist nah. Und wenn das kein Grund ist zur Freude, ja, worüber wollen wir uns dann freuen? Jesus nicht aus dem Fokus nehmen. Ich weiß nicht, warum wir als Christen uns mit Jesus beschäftigen sollen. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, lies heute Nachmittag mal den Philipperbrief. Empfindest du das als Stress, dass du denkst, boah, 4 Kapitel lesen, das schaffe ich nicht, er liest nur 1. Aber ich glaube, dass wenn Jesus in unserem Herzen ist, der Jubel und die Freude größer wird. Das ist wirklich so. Ich muss 2x täglich Tabletten schlucken. Und die muss ich nehmen. Und das sind Immunsuppressiva. Und da muss der Spiegel im Blut muss immer gleich bleiben. Immer gleich bleiben, damit ich keine Nebenwirkungen habe oder schlimme Nebenwirkungen. Dieser Spiegel muss immer gleich bleiben. Deshalb muss ich 2x am Tag 9.30 Uhr und 21.30 Uhr Tabletten schlucken. Und ich glaube, dass das für mich eine Erinnerung ist, dein Spiegel, dein Herzensspiegel mit Jesus muss immer gleichbleibend sein. Sonst verpasst du etwas für dich. Das ist kein Gesetz, das ist kein Zwang, das ist eine Chance. Eine Chance, Jesus nahe zu sein, bei ihm zu sein. Der Herr ist nahe. Wir verpassen etwas, wenn wir uns aus der Gegenwart Jesu entfernen. Und wenn wir das merken, aber wir können immer zurückkommen. Wir können immer zurückkommen. Jubeln und sich freuen an Jesus. Der Herr ist nahe. Es heißt aber auch das Zweite. Der Herr ist nahe mir. Also er ist mir näher, als dieser Anzug mir näher ist. Er ist wirklich da. Vielleicht sitzt du jetzt zu Hause und auf dem Sessel. Dann sag doch einmal laut, der Herr ist mir nahe. Habt ihr gesagt? Der Herr ist mir nahe. Das ist ein ganz einfacher Satz. Aber wenn man ihn selbst hört, dann ist das oft eine Hilfe, als nur das Denken über diesen Satz. Der Herr ist mir nahe. Das bedeutet eben auch, es gibt keine unendliche Einsamkeit. Es gibt kein unendliches Leid. Es gibt keine unendliche Krankheit. Gibt es nicht. Manche Leute sagen, wo ist denn Gott im Leid? Das ist diese berühmte Theodizee-Frage. Leibniz, Epikur, viele Philosophen stellen sie und weisen dann darauf hin, dass Gott nicht ein Gott der Liebe und gleichzeitig allmächtig sein kann. Wo ist Gott im Leid? Er ist im Leid. Psalm 23 ist ein fantastischer Psalm. Auch ein Psalm, den ich dir wünsche, dass du ihn auswendig kannst. Der Herr ist mein Hirte. Und dann gibt es die guten Zeiten in diesem Psalm, die grünen Auen, die frischen Wasser. Und dann gibt es die dunklen Todestäler, die so dunkel sind, dass ich selbst nichts mehr sehen kann. Wo ist Gott dann im Leid? Manchmal denke ich, auch wir Christen empfinden das so, dass Gott, wenn wir im tiefen, dunklen Tal sind, Gott oben steht, also auf der Bergkuppe, und dann sieht er unten im Tal wieder so seine Schafe durch das dunkle Todestal rennen und stolpern und sich wehtun und den Weg nicht mehr wissen. Und dann vielleicht sagen, ey Schaf, du musst mehr links, ey Schaf, du musst mehr rechts. Wo ist Gott im Leid? Er ist im Leid. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Gott ist im Leid nah. er trägt. Wer ist dir im Leid nahe? Der gute Hirte, Johannes 10. Der Hirte, der dein Leben geschaffen hat, der Schöpfer dieser Welt, der Gott, der die Sterne an ihre Stelle heftete, der sie alle schuf, der ist dir nahe. Und dann sagt er eben so fantastische Sätze, der Paulus, wie in Philipper 4, 6 und 7. Seid um nichts besorgt. Boah, um was sollen wir besorgt sein? Um Geld, um Gesundheit, um Zukunft. Paulus sagt, um nichts. Sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der Shalom Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Was für ein genialer Vers. Der Schöpfer der Welt, der gibt dir dieses Versprechen. Warum lese ich die Bibel? Damit der Herr mir nahe ist, damit ich das Empfinden habe. Im Sein bei Gott liegt dieser Friede. Psalm 119, Vers 162. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Wie mache ich mir bewusst, dass der Herr nahe ist? Ich singe gerne Lieder. Manchmal gehe ich durch den Wald. Ich habe mir so ein altes Liederbuch aus der Gemeinde mitgenommen und dann singe ich die alten Lieder. Gott loben erzeugt Freude im Herzen. Und das Schöne ist, du kannst das nachher ganz einfach zu Hause ausprobieren. Hier darf man ja nicht laut singen, aber zu Hause darf man die Lieder ganz laut mitsingen und da kann man sie auch schief singen und gerade singen, völlig egal. Es geht um Gott und ihn zu loben. Philipper 2, 17 und 18. Das ist vielleicht die stärkste Aussage in diesem Brief zum Thema Freude. Und selbst wenn ich sterben muss und mein Blut wie ein Opfer vergossen wird im Dienst für euren Glauben, so bin ich doch voller Freude. Ich freue mich mit euch allen, dass ihr Christus kennengelernt habt. Ebenso aber freut euch auch mit mir. Er freut sich darüber, dass er Christus kennengelernt hat. Und dass da noch ganz viele andere sind. Hier sind jetzt nur 1, 2, 3, 4. Mit mir sind es 5. Aber freut euch, dass ihr Christus kennengelernt habt. Das ist ja schon interessant, wie man zum Glauben kommt. Manchmal denkt man vielleicht, naja, ich habe das selbst gemacht. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sich der Mensch nicht immer dann entscheiden kann, wenn er will, sondern dann, wenn Gott sein Herz öffnet. Johannes 16. Denn der Heilige Geist ist es, der überführt von Sünde, von Tod und von Gericht. Wisst ihr, ich bin 30 Jahre lang Pastor. Und manchmal frage ich mich, warum nehmen Menschen Jesus nicht an? Warum bitten sie nicht um Vergebung ihrer Schuld? Warum gehen sie nicht in eine Beziehung mit Jesus? Eigentlich ist es ja so, je älter man wird, das ist ja eine ganz objektive Tatsache, überhaupt nichts Neues, je älter man wird, desto näher kommt doch der Tod. Ist doch so. Da kann man doch nichts dran ändern. Desto leichter müsste man doch über die Frage nachdenken, was kommt nach dem Tod und wie komme ich in den Himmel? Also wie sorge ich jetzt dafür, dass ich nach meinem Sterben etwas Schönes habe, nämlich im Himmel und nicht getrennt bin von Gott? Und doch erlebe ich immer und immer wieder, dass gerade ältere Menschen überhaupt nicht mehr darüber nachdenken. obwohl es doch eigentlich leichter sein müsste. Und deshalb ist es ein Geschenk, ein tiefes Geschenk von Jesus, zum Glauben gekommen zu sein. Darüber kann man sich wirklich freuen, dass es nichts Selbstverständliches. Das ist Gnade. Ich durfte zum Glauben kommen. Du durftest zum Glauben kommen. Du bist auf dem Weg in die himmlische Heimat. Du bist auf dem Weg in den Himmel. Das ist Gnade. Freu dich darüber. Philipper 1, 21 und 22. Denn das Leben ist für mich Christus, das Sterben aber ist für mich Gewinn. Ich habe Lust abzuscheiden, denn es ist weit besser. Worauf freut sich Paulus? Bei Christus zu sein. Und dazu hat er nicht nur Freude, sondern Lust. Lust hat er, bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Warum? Weil Sterben letztlich, so schwierig dieser Prozess auch ist, Sterben führt zusammen. Wenn du an Jesus glaubst, hier auf der Erde, dann darfst du wissen, Sterben führt zusammen. Mit wem? Mit Jesus. Ein amerikanischer Schriftsteller, Lawrence Krepp, stellte sich seine Ankunft im Himmel wie folgt vor. Endlich zu Hause. Da gehen wir eines Tages aus dieser Welt in eine andere Welt hinüber. Unser Herr empfängt uns mit einer herzlichen Umarmung. Wir fallen vor ihm nieder in Staunen und Anbetung, doch sein Arm hält uns fest. Er lacht und sagt, sieh dich um. Und da steht unser Bruder, der vor Jahren gestorben ist, glücklicher, als wir ihn jemals erlebt haben. Das sind unsere Eltern, vielleicht auch unser zu früh gestorbenes Baby. Da stehen Dr. Lukas, Elia und Henoch. Und dann lachen auch wir. Wir können gar nicht aufhören und die liebste Stimme der ganzen Schöpfung sagt, herzlich willkommen, mein Sohn, meine Tochter, du bist zu Hause. Du bist endlich zu Hause. Darüber freut sich Paulus. Deshalb, weil er um dieses Zuhause weiß, ist für ihn das, was dunkel ist, nicht so wichtig, sondern er hebt seine Augen auf zu den Wolken. Von da kommt seine Freude. Da ist seine Freude festgemacht. Paulus sagt, das Leben ist für mich Christus. Deshalb ist das Sterben für mich Gewinn. Das Leben ist für mich Christus. Was würdest du da einsetzen? Was würde ich einsetzen? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage für mich persönlich. Das Leben ist für mich Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Was würdest du da einsetzen, so ganz persönlich? Das Leben ist für mich meine Karriere. Dann ist Sterben für dich Verlust. Das Leben ist für mich mein Auto. Dann ist Sterben für dich Verlust, weil im Sarg ist kein Platz für ein Auto, das wissen wir. Aber auch Familie passt nicht. Das Leben ist für mich meine Familie. Dann ist Sterben ein Verlust, weil zumindest für die nächste Zeit bin ich dann von ihnen getrennt. Das Leben ist für mich Christus. Und wenn ich das sagen kann, dann habe ich, glaube ich, Frieden auf Erden. Und dann kann ich auch sagen, Sterben ist für mich Gewinn. Weil dann bin ich zusammen mit Christus für immer. Warum? Warum haben Christen dieses fantastische Ziel, dass der Herr ihnen nahe ist. Ich möchte dazu aus Philipper 2 den Christushymnus vorlesen, um deutlich zu machen, die Beziehung zu Jesus, die Vergebung der Schuld, haben wir nicht, weil wir fromm sind, weil wir irgendwas Tolles gemacht haben, sondern allein aus Gnade. Da schreibt Paulus: Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich jedes Knie beugt, der himmlischen und der irdischen und unterirdischen, und jede Zunge bekennt, dass Christus Jesus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Auf diesen Gott, das wünsche ich uns, das wünsche ich mir, dass ich auf diesen Gott schauen kann, nach oben schauen kann, auf ihn, der so viel für mich getan hat. Ich durfte Gnade empfangen aus Liebe. Und das ist der Grund zur Freude. Freut euch heute am Sonntag und die ganze Woche über. Der Herr ist nahe. Amen.